selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserer Sendung. Nadine und ich freuen uns riesig, dass wir Gunther Schmidt gewinnen konnten, hier mit am Start zu sein. Und vielleicht erstmal ein paar Takte dazu, woher wir Gunther kennen. Sowohl Nadine als auch ich haben unabhängig voneinander das Curriculum am Maihai in Heidelberg besucht, wo Gunther schon seit vielen Jahren Menschen weiterbildet im Bereich Coaching, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung. Und ich darf heute im Anschluss auch an diese Weiterbildung regelmäßig Supervision machen am Maihai für Teilnehmer dieses Curriculums. Und jetzt möchte ich euch Gunther noch ein bisschen näher vorstellen, bevor wir dann gleich ins Interview mit ihm reinspringen. Einfach für diejenigen von euch, die ihn noch nicht so gut kennen, Dr. Gunther Schmidt, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Mitbegründer des Heidelberger Instituts für systemische Forschung und Beratung, der Internationalen Gesellschaft für systemische Therapie, kurz IGST, des Helm-Stierlin-Instituts in Heidelberg und des Deutschen Bundesverbands Coaching, DBVC. Gunther ist Gründungsmitglied der Systelius Privatklinik für Psychotherapie und psychosomatische Gesundheitsentwicklung in Sedelsbrunn, ist im ärztlichen Direktorium noch und Leiter des Milton Erickson Instituts in Heidelberg. 2011 hat Gunther den Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche erhalten. Aber jetzt, without further ado, springen wir rein in den ersten Teil unserer Sendung. Wir haben eine längere Aufzeichnung mit Gunther gemacht. Es wird also einen zweiten Teil geben. Jetzt der erste Teil für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einem Speed-Dating-Format. Viel Spaß.
Unser Special Guest.
Band läuft. Ja, Gunther, wunderbar, dass du hier bei uns heute in der Sendung bist. Ich freue mich sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ein herzliches Grüß Gott aus Bayern zu dir auf Gomera, wenn ich das richtig sehe. Ne?
Genau.
Und Nadine, natürlich auch an dich. Ich freue mich, mit dir zusammen die Sendung zu machen. Und ein Gruß ins Saarland. Du sitzt im Saarland und ich hier in Kitzingen in Bayern.
Genau, im Regen, muss ich dazu sagen. Ich bin ein bisschen neidisch auf Gunther jetzt, aber okay.
Ja, ich auch. Ich habe es ja schon gesagt vorher.
Ich weiß nicht, vielleicht hört er sogar das Meeresrauschen.
Ah ja, danke. Ne? Super. Und bei uns hört man das Rauschen vom Sturm. Ne?
So, und vom Regen.
Ja, das ist halt der Unterschied. Ja, Gunther, wir haben hier, also für unsere Hörerin vielleicht nochmal, wir haben uns überlegt, wie wir hier das gebührend sozusagen rahmen können, unseren Austausch, und haben uns für die erste Hälfte, sagen wir mal, des Podcasts, haben wir uns für ein kleines spannendes Format entschieden, nämlich für ein Speed-Dating-Format. Das heißt, wir haben jede Menge Fragen dabei, die zum Teil von uns kommen, zum Teil von Kollegen, aber auch zum Teil von Hörerinnen und Hörern und unseren LinkedIn-Kolleginnen. Und wir machen so eine schöne Mischung aus persönlichen Fragen und natürlich inhaltlich vor allen Dingen auch zum hypnosystemischen Arbeiten. Aber ich will mal mit einer persönlichen Frage einsteigen, Gunther. Ich habe mitbekommen auch durch die wunderbare Idee von der Ursula mit dem Padlet, das sie da zu deinem 80. Geburtstag irgendwie ins Leben gerufen hat. Habe ich mitbekommen. Mir war das ja gar nicht so klar irgendwie, ne? Weiß man ja jetzt nicht voraus, ne? Dass du jetzt wirklich schon 80 geworden bist, irgendwie phänomenal. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch da auch von uns und von mir dazu.
Danke.
Kannst du uns sagen, was du an dem Tag so Schönes gemacht hast? Wie hast du deinen 80. Geburtstag verbracht?
Ja, ganz nichts Besonderes, nichts Dramatisches. Ich habe Sport gemacht, wie ich halt meistens mache, so wenn ich Zeit habe, so irgendwie gehe ich immer joggen und so weiter. Und dann sonst habe ich nur eigentlich ganz kleines Fest mit meiner Familie gemacht, so, und zwei enge Freunde noch mit ihrer Partnerin, so, und das war's schon. Ich kann nicht so Ich habe das nicht so gern mit so großen Festen da, wo so alle möglichen Darstellungen laufen. Also, da kann man sich auch mit den Leuten gar nicht so unterhalten. Das gefällt mir nicht so. Ich möchte lieber dann mit so einem dichteren Kontakt haben. Und das war sehr, sehr schön. Und ich habe das gemacht. Und das war's schon.
Ja, schön, wunderbar,
Nichts
danke.
Besonderes. Ich habe auch nicht den Eindruck, also ich lese es, dass ich jetzt 80 sei und hört es auch immer wieder. Es gibt mehrere Leute, die mich schon darauf angesprochen haben und die sagen, ah ja, aha, der Gunter Schmidt scheint jetzt 80 zu sein, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das viel mit mir zu tun hat, muss ich sagen. Von
Ja,
daher bin ich dann auch wieder immer erstaunt.
genau. Ja, gut.
Das kann ich so gut nachempfinden, Gunther. Ich bin gerade 50 geworden und ich finde auch, die sprechen immer über jemand anderen. Das kann nicht anders sein.
Ja.
Also.
Also ist mehr die Veränderung bei anderen, habe ich den Eindruck, dass die dann plötzlich einem so behandeln, als ob man schon bald mit einem Rollator kommt oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, das ist in meinem Fall. Bei dir sicher noch nicht, Martin. Und ich habe nicht den Eindruck, dass ich da schon so weit bin.
Gott sei Dank, sehr schön. Ja.
Ja. Nadine, wir haben ja gesagt, wir stellen im Wechsel unsere Fragen. Dann würde ich jetzt mal an dich weitergeben.
Ja, ich würde schon mal so langsam so ein bisschen ins Thema reinkommen wollen, Gunther. Und ich mache gerade eine KI-Weiterbildung und dann muss man manchmal die Fragen sehr präzise stellen. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich gucke da ein bisschen ab von diesen Prompts und stell dir mal eine Frage, wie ich einen Prompt schreiben würde. Und zwar ist die Frage, stell dir mal vor, du müsstest einem 10-jährigen Kind kurz und knapp erklären, was der hypnosystemische Ansatz ist, so dass das Kind danach weiß, worum es geht. Was würdest du
Oh
sagen?
ja, das ist nicht einfach. Also, ich würde ihm sicher erklären, wenn sich's was vorstellt, zum Beispiel, sagen wir was weiß ich, stellt sich vor, es wäre jetzt Indianer oder Cowboy oder sonst was und würde dann mit einem Pferd reiten, wo man so einfach durch die Straße hüpft und so tut, als ob man so, und sich dann so fühlt, als ob man einer wäre, dass das ein zentrales Grundprinzip dieser Arbeit ist, so, weil man sich durch Vorstellungen und alles Mögliche eine Wirklichkeit erzeugen kann, so irgendwie. Und dann jemand in was hineinkommt, was in einem schon da ist, als schlummernde Möglichkeit, aber sonst halt nicht so wach wird, so in der Form. Und außerdem dann, dass halt sich dann meistens Leute überlege, was andere über sie denke. Also wenn ein Zehnjähriger denkt, was denkt jetzt mein Kumpel darüber oder eine Zehnjährige, meine Freundin, wenn ich jetzt das machen würde oder das machen würde, was würde die dann zu anderen wieder sagen und wie käme das auf mich zurück? Das versteht, na, so ein Zehnjähriger auch schon, so in der Form. Und wie man das ändern kann, wenn man zum Beispiel sich dann vorstellt, jetzt könnte es auch mal ein bisschen anders sein und man könnte da noch was anderes daraus mache und sich einfach so mal reinversetzt und so tut, als ob man jetzt das anders machen könnte, was dann so passiert. Ja, irgendwie. Auch zirkuläres Fragen, das werde ich immer wieder von Leuten gesagt, ja, das ist aber so kompliziert und das ist doch, das könne nur sehr, was weiß ich, gebildete Endlöge, das ist also überhaupt nicht so. So bin ich aufgewachsen, schon mit 5, hat meine Mutter gesagt, wenn du das anziehst, das gehst so, gehst du mir nicht auf die Straße. Weil dann würde die Nachbarin das denken und dann würde das zu der anderen Nachbarin gesagt werden und dann würde die denken, ich bin eine schlechte Mutter und deswegen gehst du anders raus. Das ist alles zirkuläres Denken, das muss man nicht erst lang lernen, so in der Form. Und so würde ich es dem Kind erklären.
Ja,
Also es wäre
ganz
mein
wunderbar.
erster Versuch.
Ja, wunderbar, vielen Dank.
Ja, Gunther, ich bleibe trotzdem mal, oder vielleicht ist meine Frage an der Schnittstelle zwischen persönlichem und beruflichem. Nadine ist ja jetzt schon ein bisschen in Richtung des Beruflichen gegangen. Du bist ja gerade tatsächlich auf einer Insel, ne? Wie du uns ja vorhin verraten hast, auf Gomera, verbringst da Zeit mit Freunden. Und meine Frage geht tatsächlich in die Richtung der einsamen Insel. Wenn du drei Bücher mit auf eine einsame Insel nehmen könntest, was wäre momentan deine Wahl?
Also sicherlich von Viktor Frankl trotzdem Ja zum Leben sagen, das in jedem Fall. Vielleicht auch eins vom Norman Deutsch, das ist so einer, der sich mit Neuroplastizität beschäftigt und wie man da zum Teil ungeahnte Möglichkeiten aus sich heraus entwickeln kann. Und da gibt es sehr viele Forschungen drüber und der beschreibt die ziemlich gut, klar, populärwissenschaftlich und so weiter. Und ja, vielleicht eins über Nahtodforschung. Da gibt es eins von einem Mann, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Kloib oder Kloib oder so, der jetzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Nahtodforschung zusammenfasst und so weiter. Und Das gefällt mir gut. Vielleicht noch eins, ein viertes vielleicht dann von einem Hirnforscher, der heißt Jesus Maria Martinez oder so ähnlich. Die forschen, die tun dann so Operationen machen, wenn jemand einen Tumor hat oder sowas und loten das aber so wie Landschaften aus und stellen dann halt fest, dass es das alles Netzwerke sind und nicht einzeln lokalisierbare Sachen. Und das finde ich hochspannend, so weiter. Die sagen dann auch so, sowas wie Broca oder Wernicke, was man immer so gelernt hat als so Mediziner, so Areale, das gibt es überhaupt gar nicht, das ist ein Missverständnis, das sind alles eher Netzwerke und die gehen über das ganze Gehirn. Und solche Sachen finde ich hochspannend halt. Das werde ich mitnehmen.
Wunderbar.
Und noch vielleicht was von Rilke.
Rilke, ah, sehr schön, sehr schön.
Das muss aber ein langer Urlaub werden dann.
Wir haben ja gesagt, einsame Insel, ne?
Ah
Einsame
ja,
Insel.
stimmt.
Ich würde dann, Gunther, diese Buchtipps, die würde ich gerne dann auch, wenn ich da nochmal eine Frage habe, komme ich nochmal auf dich zu, die würde ich gerne in die Shownotes dann natürlich mit reingeben, ne? Sehr schön. Okay. Nadine, das war meine Frage. Wo gehst du
Ja.
weiter?
Also ich schnapp noch eine nächste, vielleicht auch halb persönlich. Jetzt kennen dich die meisten ja schon auch viel, sehr lange in deinem Tun und wahrscheinlich würden viele sagen, der Gunther, der hat mega viele Superkräfte, aber mal angenommen, du könntest noch eine Superkraft dir dazu wünschen. Welche würdest du dir denn zukünftig noch dazu wünschen?
Oh. Also ich habe gar keine, gell? So, deswegen wäre es
Das
die
sind
erste
Unterstellungen alles, ne?
Superkraft. Die erste wäre wahrscheinlich, dass ich alle diese Buchkonzepte und Artikelkonzepte, die ich schon auf dem Schreibtisch habe, auch endlich mehr konsequenter noch umsetze. Bisher, früher habe ich das immer gemacht, von nachts um 11 bis um 2 nachts, wenn die Familie geschlafen hat. Das mache ich jetzt aber nicht mehr, ist mal zu blöd geworden. Und deswegen bleibt alles ein bisschen länger, bis es immer wieder kommt und so. Das würde ich mir aber wünschen. Und vor allen Dingen würde ich mir noch wünschen, konsequenter meine eigenen Planungen, zu beachten, was hinsichtlich Freizeit angeht. Weil da bin ich schwer verführbar, immer wieder was anzunehmen. Obwohl ich, wenn ich dann direkt vor der Nase habe, denke, bist du des Wahnsinns, hast wieder was zugesagt und so weiter. Aber ja. Wenn ich das noch schaffen würde, das wäre toll.
Okay, ja, spannend.
Mir ist so in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute ist mir so eine Frage in den Sinn gekommen. Du hast ja in deinem Titel auch sowohl den Verweis darauf, dass du Volkswirtschaft studiert hast, als auch dann Medizin. Und unterwegs bist du jetzt eher in, ich würde mal sagen, im psychischen Bereich, mental, psychisch, seelischen Bereich. Und da dachte ich, da frage ich dich mal danach, wie kam es eigentlich bei dir dazu, dein Interesse und die Leidenschaft für die Psychologie, wann in deinem Leben ist die entstanden?
Ja, also es hat schon im Volkswirtschaftsstudium angefangen, weil in der Wirtschaftstheorie, da wurde immer vom Homo economicus ausgegangen, wirtschaftlich rational handelnder Mensch. Und das fand ich schon immer eine bescheuerte Idee, weil das hat meine Lebenserfahrung überhaupt, er hat es sich nie entsprochen. In der Zwischenzeit gibt es ja x Forschungsergebnisse, nicht nur Kahneman und andere Leute, die das klar belegen, über gerade die psychologischen Prozesse da dabei, dass eben Menschen nicht wirtschaftlich immer rational handeln, ganz im Gegenteil. Und ebenso, wenn wir dann in der Wirtschaftstheorie Ceteris paribus irgendwas Modelle berechnen mussten, wo immer einzelne Faktoren rausgegriffen wurde und alles andere wurde stabil gehalten, so, und hat man schöne Modellrechnungen machen können, die aber der Lebenswirklichkeit grundsätzlich gar nicht entsprechen, weil da geht es immer um Wechselwirkungen von allen beteiligten relevanten Kräften und die wurden einfach ausgeblendet, damit man besser rechnen konnte. Das hat mich noch nie angesprochen und überzeugt. Und so habe ich dann begonnen, mich mit den irrationalen Prozessen zu beschäftigen, die halt in der Wirtschaft oft laufen. Das habe ich auch mal mitgekriegt. In der Zwischenzeit ist es viel mehr noch beforscht und so weiter. Das war der eine Teil. Der andere Teil war aber, dass ich eigentlich über, naja, man könnte sagen, persönliche Erfahrungsprozesse in die Kontakte gekommen bin, damit, dass ich damals mit einer intensiven Liebesbeziehung lange, wir waren 7 Jahre zusammen, aber ich bin voll in die Studentenbewegung geraten, meine Freundin nicht, und dann hat sich das immer weiter auseinanderentwickelt. Und schließlich ging es mir immer klasse und sie wurde immer etwas gedrückter. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, sie könnte doch eine Psychotherapie machen. Sie wollte aber nicht. Und dann hatte ich die grandiose Idee, ich schlage vor, wir machen eine Paartherapie, aber wenn sie dann angedockt ist, sozusagen, steige ich aus und sie bleibt dann da. Ne? Das hat damit geendet, dass sie nach 6 Sitzungen ausstieg und ich 2,5 Jahre Therapie gemacht habe. So ungefähr.
Auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht.
Und damit bin ich dann in Kontakt gekommen mit der Familientherapie und das hat mich fasziniert. Und als ich das dann alles gelesen hatte und so weiter, hatte ich das Gefühl, Mensch, das wäre etwas, was mich viel mehr beschäftigen und berühren würde. Zumal ich über die ganzen Studentenbewegungssachen natürlich eine ganz andere Denkweise entwickelt hatte, als ich sie vorher hatte. Und da hat es alles nicht mehr so gepasst. Ich habe dann Diplom noch gemacht, aber habe dann gedacht, das würde mich viel mehr interessieren. Habe dann aber nicht Psychologie studiert, sondern im Nebenfach nur, weil ich als Volkswirt mir dann schon noch mal das Gesundheitssystem angeguckt habe. Und da wurde mir klar, als Psychologe hast du jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht die Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, mehr als Mediziner, das ist eine geschichtliche Machtfrage immer gewesen da. Und deswegen habe ich lieber Medizin studiert. Hat mich damals gar nicht so sehr interessiert am Anfang, mit der Zeit schon. Aber ich habe dann halt so nebenher eine Psychotherapieausbildung nach der anderen gemacht, so die es damals so gab. Psychodrama, Gestalt, Hakomi, alles Mögliche. TA-Sache über meinen Freund Bernd Schmidt später dann und so weiter, dass ich das irgendwie aushielt. Besonders so habe ich das dann so. Und dann hatte ich eben das große Glück, schon als Student bei Helm Stierlin mitarbeiten zu dürfen, vom ersten Tag, wo der da aus den USA kam. Ich habe den gleich aufgesucht und habe ihn so lange beschwatzt, bis er mich mitarbeiten ließ. Und das war eine riesige Chance für mich. Bin ich lebenslang dankbar.
Ja, da schließt sich vielleicht gleich die nächste Frage an, wenn wir mal so bei den Größen der systemischen Arbeit oder der Familientherapie ja ursprünglich bleiben. Wen würdest du denn sagen, wer hat dich da am meisten geprägt oder wer hat dich da am meisten, wenn man jetzt nur auf die Systemiker, nicht schon auf die Hypnotherapeuten gucken, ne, aber
Naja,
ne, wer?
ja, ganz eindeutig Helm Stierlin. Also das war, wobei zu dem Zeitpunkt damals, da gab es systemische Konzepte noch gar nicht in der Form wie später. Das waren dann Mehrgenerationen-Familientherapie-Sachen, aber die waren sehr prägend und sehr einflussreich. Bis heute helfen die mir in der Arbeit. Also, und ich konnte halt dann da die gesamte Entwicklung der deutschsprachigen Familientherapie von der ersten Stunde praktisch mitmachen. Und dann so ab 77, 78 hatten wir dann, das ging hauptsächlich von unserer Heidelberger Gruppe aus, intensiven Austausch mit der Mailänder Gruppe, die den systemischen Ansatz entwickelt hat, übrigens mit Hilfe von Paul Watzlawick. Und diese Leute kamen dann immer zu uns, alle so, und da konnte ich mit denen immer viel diskutieren, auch mit Familien, mit denen ich gearbeitet habe, zusammen mit denen Familiengespräche machen und so, habe ich unglaublich viel gelernt. Und aber die prägendsten Leute waren damals für mich schon insbesondere Helm Stierlin, Bosser Manny Notch auch, das ist so ein Mehrgenerationen-Familientherapeut gewesen, der Ivan, und dann auch Paul Watzlawick und solche Leute so in der Form. Und über die bin ich, gerade waren Paul Watzlawick und andere, also Bateson, Haley, mit denen die kamen da alle so zu uns mal so, habe ich dann so mehr und mehr kapiert, dass die Wurzeln der systemischen Interventionen praktisch alle weitgehend jedenfalls im Ericksonischen Bereich lagen, in der Ericksonischen Hypnotherapie. Und so bin ich dann überhaupt auf die Idee gekommen, zu Milton Erickson zu fahren noch, weil ich da halt dann die Wurzeln kennenlernen wollte. Aber zu dem Zeitpunkt war ganz klar Helm Stierlin für mich das. Mehr zum Beispiel, mehr als zum Beispiel Mara Selvini oder Boscolo. Luigi Boscolo und Gianfranco Cecchin, mit denen habe ich auch viel gearbeitet von der Mailänder Gruppe, die waren auch sehr einflussreich für mich. Aber deutlich mehr Helm und dann halt später Milton Erickson.
Ja, da kann ich meine Frage gut dazu stellen. Du hast jetzt gerade schon den Milton Erickson erwähnt. Gunther, wie viele unserer Hörerinnen wissen, leitest du das Milton Erickson-Institut in Heidelberg, veranstaltest da tolle Curricula und sagst auch immer ganz offen, dass der Milton Erickson für dich ein wichtiger Lehrer war, ein wichtiger Mentor vielleicht sogar.
Ja.
Ich habe darüber nachgedacht in der Vorbereitung, wer für mich ein wichtiger Mentor unter anderem war. Und dann ist mir tatsächlich der Edward de Bono eingefallen, den ich nicht persönlich kenne, aber der mich trotzdem durch seine Bücher sehr inspiriert hat. Und der hat mal einen wunderbaren Satz geprägt. Er hat gemeint, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen.
Genau.
Und ich hat mich so gefragt, und vielleicht weißt du da was drüber, was würdest du sagen, auch der Milton Erickson ist ja nicht isoliert in seiner Zeit sozusagen, sondern er steht auch irgendwo auf irgendeinem Grund. Was weißt du
Ja.
darüber, auf welchen Riesenschultern er stand?
Ja, zum Beispiel unter den Schultern von William James. Das war für ihn auch ein wichtiger Punkt. Aber auch andere, Clark Hull war zum Beispiel so ein, damals ein Pionier der Verhaltenstherapie im Anfang der Behavioristen, in Ende der 20er Jahre, 1920er Jahre. Das waren so wichtige, aber viele Leute in der Hypnotherapie zum Beispiel, die waren für Erikson eher nicht so relevant. Eher würde ich sogar sagen, mehr seine eigene Biografie. Das war interessant, weil der hat ja praktisch viele, viele körperliche Handicaps immer gehabt. Er hatte eine Kinderlähmung mit 17, an der er fast gestorben ist, dann über ein Jahr lang bis zum Hals völlig gelähmt war und über eigene Erfahrungen so dann allmählich über die mentalen Prozesse, die er da machen konnte, konnte er seine Kinderlähmung überwinden und das wieder kompensieren. Und viele andere Sachen auch. Und das war sicherlich auch so eine Art eigener biografischer Lebensgestaltungsmentor. Aber sonst ganz klar Leute wie William James und so und die Vorläufer da und eben Clark Hull und solche Leute da in der Form. Aber er war eher jemand, der gegen den Mainstream vielfach anschwimmen musste, ne? So, und da hat er dann viel sozusagen in eigener Regie dann gemacht.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ne, bei Milton Erickson war auch ein wesentlicher Teil die eigene Biografie. Du hattest vorhin Viktor Frankl genannt, ne, da haben wir das ja
Genau.
eigentlich auch, ne, mit der Logotherapie. Wenn du jetzt mal auf deine eigene Geschichte guckst, auch mit, naja, mit deinem Lebenswerk, muss man ja auf jeden Fall so sagen, was in deiner Biografie hat dich denn so, hat dir solche Ressourcen geschenkt, um genau dort hinzukommen, wo du heute bist?
Naja, ich glaube, also zum Beispiel, ich habe vorhin das erwähnt mit meiner damaligen Freundin, wie das so war, ne? Nachdem ich dann begonnen habe, eine Psychotherapie, dann wurde allmählich immer deutlicher für mich, dass das so zwischen uns nicht mehr passt. Und ich habe dann unter großen, großen Schuldgefühle, weil da ging es damals gar nicht gut, mich dann schließlich getrennt, weil ich das Gefühl hatte, das ist für beide von uns überhaupt nicht hilfreich mehr. Und kaum, also vielleicht 2, 3 Monate ging es der dann auch nicht so gut. Aber nachdem wir dann getrennt waren, hat die eine beeindruckende eigene Entwicklung gemacht, und zwar aus sich selber heraus. Und das war sicherlich auch schon eine sehr frühe Erfahrung für mich, dass Pathologisierung und Defizitkonzepte für mich nicht mehr überzeugend war, weil das hatte ich aus eigener Kraft geschafft. Ich habe bis heute noch Kontakt mit der, und ich habe große, große Hochachtung, die Medizin studiert und alles, hatte Praxis dann da aufgebaut und so weiter. Und das hatte ich alles aus eigener Leistung gemacht und so. Und gerade nur durch die Veränderung der Interaktionsmuster zwischen uns, wie mir viel später klar wurde, war sie sicherlich ganz massiven Loyalitätskonflikten zwischen mir und ihrer Familie, weil ich hatte mich in eine ganz andere Richtung entwickelt, wie es den normativen Vorgaben ihrer Familie entsprach und so weiter. Aber nachdem sie davon befreit war und ihre eigenen Potenziale wieder zwischen in die Macht kriegt, ich würde nicht sagen, dass ich sie behindert habe, das kann man so personalisiert überhaupt nicht sagen. Aber die Muster zwischen uns waren für sie einengend offensichtlich. Und als sich die Muster geändert haben, sind Potenziale frei geworden, die vorher niemand geahnt hätte, ich auch nicht. Und damit war ich früh verdorben gegen individualisierte Pathologisierungskonzepte. Aber auch durch ähnliche Erfahrungen in meinem Umfeld und auch durch so Sachen wie zum Beispiel, bin auf dem Dorf aufgewachsen, tatsächlich so, es war schon ein sehr großes Dorf, aber ich habe da immer Fußball gespielt und alle meine Kumpel im Fußballclub, die hatten nicht die Gelegenheit, ins Gymnasium zu gehen. Also das war damals für viele nicht möglich, aber das waren tolle Leute. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die genauso viel Potenzial haben wie ich, nur nicht die Chancen. Und deswegen habe ich schon sehr früh auch in der ganzen also auch in vielen Weiterbildungen in der Psychotherapie, wo dann von einfach strukturierten Menschen und solchen aus meiner Sicht diffamierenden so Sachen geschrieben worden, wurde ich immer aversiv, habe ich da reagiert, weil ich hatte da das Gefühl, die Leute haben so viel Potenziale wie ich, aber sie haben nicht die Chancen gehabt, also muss man für Chancenförderung sorgen.
Wunderbar.
Ja, da passt eine Frage dazu, die mich selber immer wieder auch beschäftigt. Gunther, du hast gerade schon angedeutet, ne, der Blick, der stärker auf Ressourcen gehen darf und Kraftquellen als auf die Defizite. Und gleichzeitig sind wir ja in einem System unterwegs, in denen Diagnosen eine wichtige Rolle spielen. Ja, wenn ich jetzt nochmal das Gesundheitssystem oder das Krankenkassensystem hernehme. Aber nicht nur das, sondern auch, es gibt ja beispielsweise Modelle wie das Enneagramm, das im Hintergrund auch Beschreibungen von bestimmten Mustern hat, also bestimmten psychischen Mustern und zum Teil unwillkürlichen psychischen Mustern, die so präzise auch sind, dass es manchmal richtig wie so eine Kerze angehen kann innerlich, wenn man sich so bei eigenen Mustern so beschrieben fühlt. Das wurde ja auch entwickelt, das Enneagramm, um, wie es so schön heißt, Fallen auf dem spirituellen Weg möglichst irgendwie auch erkennen zu können, ne? Fallen, in die man so reintappen kann innerlich. Warum ich das aufspannen ist, weil meine Frage geht in die Richtung, was ist deine Sicht darauf, welche Rollen vielleicht Diagnosen am Ende des Tages doch spielen können? Also wenn man sie nicht nur abwertet und sagt, Diagnosen sind völlig, ich weiß, in der Übertreibung beinhalten sie die Gefahr der Schubladisierung von Menschen. Aber welche Rolle könnten Diagnosen oder solche Modelle wie das Enneagramm deiner Ansicht nach vielleicht dennoch spielen? Oder wie stehst du insgesamt dazu?
Naja, also grundsätzlich, ich würde das nicht fundamentalistisch gut, schlecht oder sowas einschätzen, sondern eher als Orientierungshilfe. Wenn es als Orientierungshilfe definiert wäre, wo man, also ich fange mal mit der Diagnosen an, ne? Bei mir im Institut und so in meiner niedergelassenen Praxis, da habe ich schon vor 30 Jahren meinen Kassensitz zurückgegeben, weil ich diese pathologisierenden Diagnosen nicht mehr mitmachen wollte. Aber die Leute sind ja trotzdem immer wieder gekommen. Ich hatte ja die Qualifikation, dass sie von der Kasse wollten. Da habe ich dann immer gesagt, Jungs, das können Sie machen, aber für mich drückt eine Diagnose nicht eine Beschreibung aus darüber, wie Sie sind. Höchstens ein Ausschnitt Ihrer Möglichkeiten, und den kann man auch ernst nehmen. Mache ich heute in der Klinik genauso, weil da geht es nicht so. Da kommen die Leute schon mit nach, sonst kriegen sie gar keine Kassenzusage mit einer Diagnose, die sie sich halt schon ambulant sozusagen diagnostizieren lassen müssen, sonst kriegen sie von der Kasse gar keine Kostenzusage. Das sage ich denn immer, natürlich kann man das so beschreiben wie Sie, und wenn Sie daran glauben, dann respektiere ich das auch, aber für mich drückt es nicht aus, wie Sie sind, sondern nur höchstens über einen kleinen Ausschnitt Ihrer Möglichkeiten. Den kann man ja auch ernst nehmen. Aber das ist nicht so eine statische Beschreibung, aha, Sie sind so. Weil das engt die Leute sofort in ihrer Wahrnehmungsmöglichkeit und ihrer Potenzialentfaltung ein. Aber dann können wir gucken, das, was da läuft, was Sie als Diagnose erworben haben, das sollte man jetzt aber noch dann übersetzen. Und zwar nicht als Pathologie, sondern als Feedback über Bedürfnisse, wo irgendwas ihnen fehlt, und es meldet sich über diese Reaktionen, die dann diagnostiziert werden. Dass also praktisch das als Information transformiert wird über wertvolle, achtenswerte Bedürfnisse, so in der Form. Und dann können wir gucken, wie sie das, was so in diesen sogenannten Diagnosen sich jetzt übersetzt als Bedürfnis, also zum Beispiel, wenn jemand Ängste hat, massive, oder Depressionen sogenannte, dann ist für mich die Person nicht depressiv oder ängstlich, aber sie reagiert auf Erleben von Kontexte, auf ihrer unwillkürlichen Erlebnisebene, die ihr zeigen, mir fehlt was. Also zum Beispiel Schutz, Sicherheit, Handlungsfähigkeit, Ermutigung, Wertschätzung oder sowas. Und wenn ich das so übersetze, dann kann ich das sogar nutzen. Ist überhaupt kein Problem. Mir geht es nur darum, dass das nicht als feststehende statische Beschreibung geht in Richtung, aha, so sind sie. Weil dann beginnen die Leute zu sagen, ja gut, dann brauche ich auch gar nicht weiter überlegen, kann ich das in irgendeiner Weise gestalten, in einer für mich hilfreichen Weise. Wenn das zu einer Basis wird für Ermutigung, für wollen Sie womöglich Ihren Horizont erweitern, wenn Sie wollen, das sollen die Leute selber entscheiden, aber wenn der Möglichkeitsraum damit eröffnet wird, dann habe ich gar kein Problem damit. Nur typischerweise, so wie es bei uns benutzt und verkauft wird im Gesundheitssystem, engt es den Möglichkeitsraum zum Teil so ein, dass die Leute das sich wie betoniert fühlen. Und da bin ich offensiv bemüht, ständig das in Frage zu stellen.
In eigener Sache.
Wie manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich wissen, bieten Nadine und ich ja seit einigen Jahren eine Coaching-Ausbildung an. Die letzte ging jetzt gerade im September zu Ende und die nächste startet schon wieder im Dezember. Am 5. Dezember und geht bis zum 7. Dezember, findet immer im Saarland statt, im St. Ingbert und beinhaltet insgesamt 8 Module. Ich sage mal ein paar. Das erste Modul wird eine Einführung in das systemische Coaching sein. Im zweiten Modul Grundlagen und Werkzeuge. Dann kommen zwei Module lang nur zu Methoden. Ein Modul zum Thema Konfliktmanagement. Das sechste Modul zum Thema hypnosystemische Methoden, weil wir diesem Ansatz einfach einen sehr, sehr großen Stellenwert beimessen, wie ihr ja hier auch immer wieder hören könnt. Dann im Modul 7 Business Coaching und Praxisfelder und im Modul 8 werden wir mit unseren Teilnehmerinnen ihre ganz konkreten Coaching-Fälle nicht nur reflektieren, sondern sie entweder auf Video oder live gemeinsam anschauen. Ja, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch in den Shownotes nochmal umgucken. Da steht die Internetadresse von Syspo Excellence drin und auch der Hinweis auf die Coaching-Weiterbildung, die genauen Daten. Ihr könnt an einem Infoabend teilnehmen, wo ihr noch mehr zu der Weiterbildung erfahrt, und oder an einem Live-Coaching, das Nadine und ich regelmäßig online anbieten, um euch einen Eindruck von unserer Arbeitsweise zu holen. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der sich im Moment für eine Coaching-Weiterbildung interessiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr oder Freunde, Bekannte von euch, Kollegen, Kolleginnen sich bei uns melden. Aber jetzt geht's natürlich weiter mit unserem Speed-Dating mit Gunther. Viel Spaß.
Ich wechsle mal gerade den Kontext, gehe mal weg von vielleicht eher den therapeutischen Anliegen in Richtung Organisationsentwicklung. Ich bin ja vorwiegend im Bereich Organisationsentwicklung, in großen Organisationen unterwegs und versuche immer wieder den hypnosystemischen Ansatz da auch mit reinzunehmen, was mal besser und mal weniger gut gelingt. Ich erinnere mich gerade an eine kleine Situation, wo mich vor kurzem eine Kundin angerufen hat und gesagt, hey, wir haben in der Mitarbeiterbefragung unheimlich hohe Werte bei Unsicherheit und Unzufriedenheit mit den Führungskräften. Und Unsicherheit, da haben wir doch immer das Thema psychologische Sicherheit, da müssen wir jetzt wieder ganz viele Workshops anbieten. Und dann habe ich gesagt, weiß ich jetzt nicht. Also das wäre ja vielleicht eine Musterstabilisierung, weil die Unsicherheit ist ja vielleicht gerade auch angemessen, viele Restrukturierungen, Transformationen und so weiter. Das scheint mir eine gute Kompetenz zu sein. Frage an dich, wo würdest du denn sehen, hat der hypnosystemische Ansatz Chancen in der Organisationsentwicklung, also in den großen Systemen? Und wo hast du vielleicht aber auch schon Grenzen erlebt?
Also ich fange mal mit den Chancen an. Ich glaube, der hat sehr große Chancen. Gerade wenn man davon ausgeht, ist eine entscheidende Grundlage auch der Prämissen der hypnosystemischen Arbeit, dass auch Menschen, auch damit auch Organisationen, in denen Menschen ja zusammenwirken, nicht einfach so sind, das ist ein bisschen anknüpfen an das, was ich eben gesagt habe, sondern ein riesiges Potenzial da ist. Das nützt einem aber nichts, wenn man es nicht zugänglich machen kann. Und dementsprechend habe ich mich sehr bemüht, über viele Jahre alle möglichen Strategien, auch Modelle zu entwickeln, wie man erstmal verstehbar machen kann, wie sozusagen die Organisation des Erlebens wird, wenn die Potenziale nicht zugänglich gemacht werden, also wenn jemand zum Beispiel ein Problem erlebt, wie man das aber dann transformieren kann durch gezielte Umfokussierungsprozesse. Als Individuum schon, aber natürlich auch interaktionell zwischen Leuten und vor allen Dingen in Regelungen der Organisation. Die Organisation ist eine zentrale Umwelt. Die kann aber niemand zu was zwingen, aber sie ist sozusagen wie eine Klimabedingung oder so, die kann förderlich oder hinderlich wirken, so in der Form. Und dementsprechend finde ich schon sehr, sehr entscheidend, wie die Organisationsregelungen, Entscheidungsprozesse, Kommunikationsprozesse, Transparenz oder nicht, Einflussmöglichkeiten, Feedback, Kommunikation, Umgang mit Unterschieden, die womöglich solche Konflikte führen könnten, Umgang auch mit sogenannten Fehlern, wie man damit umgehen kann, dass daraus Lernprozesse und Ermutigung werden kann. Das kann man sehr gezielt mit hypnosystemischen Methoden so gestalten, dass wenn dann so irgendwelche Probleme auftreten, die nutzbar gemacht werden können für eine Verstärkung wechselseitiger Unterstützung für die Wiederermutigung oder Potenzialentfaltung, dass die in den Leuten mehr aktiviert wird und so in der Form. Und da glaube ich, da kommt erst die Zeit der Hypnosystemik. Gerade deswegen, weil immer mehr erkannt wird, dass wir da nicht nur die kognitiven Prozesse brauchen, sondern auch die unwillkürliche Organisationsdynamik des Erlebens. Und die wird in Organisationen zurzeit noch viel zu wenig beachtet, aus meiner Sicht. Aber da bietet der hypnosystemische Ansatz unglaublich viele Möglichkeiten, wie man das auch in Organisationsregelungen und in Feedbackprozesse, Entscheidungsregelungen umsetzen kann. Und ja, dann glaube ich, wird auch gerade das nimmt ja zu, Volatilität, die gesamte Ungewissheit und so weiter in der Form, wie man damit wieder, auch wenn man das nicht vermeiden kann, das kann man eben nicht vermeiden, aber den Umgang damit, den kann man sehr gut gestaltbar machen, ohne dass man gleich in Erstarrung kommt. Weil das ist wieder das Umgekehrte, was man mit hypnosystemischen Modellen sehr präzise zeigen kann. Wenn Leute zum Beispiel Ungewissheit und solche Sachen, wie dir das jetzt angeboten wurde, nur in erster Linie als ängstigend oder sowas erleben, dann schaltet ihr autonomes Nervensystem halt so um, dass sie noch nicht einmal mehr guten Zugang zu ihren kognitiven Kompetenzen kriegen und damit insbesondere der Umgang immer weniger effektiv wird. Und da gibt es eben gerade in der Hypnosystemik jede Menge Strategien, wie man dann die Ungewissheit mit Potenzial und Kompetenzaktivierung vernetzen kann. Und deswegen, ich glaube, das brauchen wir mehr als je zuvor.
Ja.
Ich bin da sehr zuversichtlich.
Wunderbar, ich auch.
Ja, toller Einstieg in das Thema oder in die Welt der Organisationen. Ich bringe auch was mit rein. In Organisationen müssen ja beständig Entscheidungen getroffen werden. Es gibt Leute, die sozusagen Organisationen sogar hauptsächlich an diesem Thema entlang denken, ne? Weil dass eine Organisation handlungsfähig bleiben soll, auch in angesichts von Volatilität und Unsicherheit, Ambiguität und so weiter. Und da gibt es ja dieses wunderbare Zitat vom Heinz von Förster, das ist mir da unter die Augen gekommen: Nur solche Probleme müssen entschieden werden, die unentscheidbar sind.
Genau.
Ja? Und das Thema der Entscheidungen spielt für uns als Individuum eine große Rolle. Es spielt offenbar für Teams, für Organisationen eine große Rolle. Gunther, wie gehst du mit Entscheidungen um und was würdest du Menschen raten, die mit Entscheidungen zu tun haben?
Also ist ein ganz entscheidender Aspekt sozusagen. Und Heinz von Förster, wir hatten ihn ja oft eingeladen bei uns. Ich schätze den enorm. Das war so ein brillanter Mensch, der Heinz von Förster. Und damit hat er ja gemeint, gerade die Fragen, er hat unterschieden so, also zum Beispiel, ist es jetzt Tag oder Nacht, sitze ich auf meinem Stuhl oder stehe ich oder so, das kann ich alles entscheiden, weil ich habe ich prüfbare Sachen, ich kann den Stuhl anfassen oder so, aha, das ist ein Stuhl und fertig, Abend so. Aber die entscheidenden Fragen, deswegen so meinte er das denn, wie zum Beispiel, gibt es Gott, gibt es was weiß ich, das und das, wenn ich jetzt so handle, kommt dann genau das und das raus, was ich nicht wissen kann, weil es in der Zukunft liegt. Das sind die entscheidenden Fragen, die man entscheiden muss. Also er meinte damit, es gibt Fragen, die entscheiden sich durch die Existenz des Gegenüber automatisch so, ne? Und da brauche ich dann nicht mehr nachdenken groß. Aber die anderen Fragen sind ja die interessanten. Die, ja, zum Beispiel, wie entscheide ich mich unter bleibender Ungewissheit, ne? Zum Beispiel. Und da braucht man natürlich jetzt bestimmte Kriterien, um das gut machen zu können. Schon individuell, aber auch in Organisationen, ne? Individuell ist ganz wichtig damit für mich, dass ich von vornherein davon ausgehe, ich kann es nicht wissen, ob das, was ich mit der Entscheidung erreichen will, tatsächlich eintritt. Wenn ich mich also vom Entscheiden, vom Ergebnis abhängig mache, oh, soll ich das entscheiden? Ich entscheide mich dann, wenn ich sicher bin, dass das Ergebnis kommt, dann werde ich mich behindern, weil das kann ich gar nicht wissen. Aber die meisten Leute, die zu mir kommen, zum Beispiel in Coaching, Beratung oder sowas, die entscheidende Probleme haben und darunter leiden, sind Leute, die die richtige Entscheidung voller Verzweiflung suchen und sie daran ablesen, dass sie sicher sein könnten, dass das Gewünschte rauskommt. Das ist völlig unmöglich. Also ist es wichtig, dass ich jetzt eine andere Orientierung habe, nämlich eine Sinnorientierung. So, ich zitiere da gern Václav Havel, der hat mal so schön gesagt dann, Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass das, was man sich wünscht, mit der Entscheidung rauskommt, sondern oder die Überzeugung, dass das rauskommt, sondern die Gewissheit, dass das, was man tut, einem Sinn macht. Ganz unabhängig vom Ergebnis. Wenn ich mich ergebnisabhängig mache, natürlich will ich ein gutes Ergebnis. Aber wenn ich mich davon abhängig mache in meiner Entscheidung, bin ich von vornherein total eingeengt, angstinduzierend, weil ich das ja ganz genau weiß, dass ich das nicht garantieren kann und behindere mich. Wenn ich auf Sinn orientiere, da habe ich Selbstwirksamkeit. Da kann ich gucken, Macht es mir Sinn unter Abwägung aller meiner Werte, aller Loyalitäten, was weiß ich, kann alles hochrechnen. Aber selbst dann muss ich, das zeigt ja die Risikoforschung, auch Kiegerenzer und andere Leute haben da sehr schöne Arbeiten drüber gemacht, dann muss ich letztendlich intuitiv entscheiden über eine sinnorientierte Kriterienbildung. Und dabei dann aber von vornherein mit der Haltung eingehen, wenn es nicht das gewünschte Ergebnis bringt, dann sollte ich mich auf gar keinen Fall abwerten oder hadern mit mir, weil ich habe zum Zeitpunkt der Entscheidung, ich muss es von dort aus messen, vom Entscheidungszeitpunkt aus, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und konnte nicht mehr wissen. Deswegen macht Hader überhaupt keinen Sinn. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, dass ich nicht hadere mit mir, wenn es nicht klappt, sondern daraus sofort eine Art wertschätzende, auch einen Dank an mich selber richte, wenn ich schon bei mir anfange, dass ich so mutig war, Entscheidung unter Ungewissheit zu machen, weil die bleibt, die Ungewissheit. Und damit ja das heutige Ich, damals, wo ich entschieden habe, das war dann das vergangene Ich. Wenn ich heute erkenne, oh, das war jetzt nicht das gewünschte Ergebnis, bin ich ja klüger als damals. Nur dank des mutigen Ichs von damals. Und das müsste dementsprechend ganz klar mit Dank und Anerkennung für diesen Mut gemacht werden, sodass ich dann einen Lernprozess daraus machen kann. Das wäre auf dieser Ebene schon so. Und immer mit Ambivalenz, die bleiben darf. Weil unter Ungewissheitsbedingungen kannst du machen, was du willst. Du kannst kognitiv noch so eindeutig sein. Unwillkürlich wird es ambivalent bleiben. Weil eine Seite wird unwillkürlich mit ein bisschen Unbehagen oder Angst reagieren, weil Ungewissheit sofort dazu führt, dass auf der unwillkürlichen Ebene man lieber nichts macht. Wenn man dann was macht, ist es immer ambivalent, aber nicht wertlos, ganz im Gegenteil wertvoll. Aber immer mit bleibender Unbehaglichkeit ein bisschen. Und die ist kompetent. Wenn ich das in dieser Form beschreibe, dann bin ich schon besser vorbereitet auf das, was kommt. Bezug auf Organisationen heißt es aber, dass letztlich ich auch, wenn ich in der Führungsrolle zum Beispiel bin und entscheiden muss, habe ich ja in der Sistelius-Klinik, gut, wir haben nur 220 Mitarbeiter oder sowas, aber da war das ja ständig aus oder ist es ständig so, dann muss ich diese Entscheidungen auch sinnhaft rüberbringen. Ich bin in der Bringschuld als Führungskraft, in der Bringschuld, nicht in der, dass die anderen was machen. Ich muss sinnspendende Informationen bringen darüber, was mich dazu veranlasst hat. Mit Abwägung, bei uns läuft das immer mit viel Selbstorganisation, mit allen möglichen Rückmeldeschleifen aus den Teams oder sowas. Was heute so agil genannt wird, das machen wir schon seit 1996 in den Kliniken da so. Aber immer ist trotzdem halt mal eine Entscheidung notwendig. Die muss dann nicht einfach geschluckt werden, sondern da ist die jeweilige Führung verantwortlich, Sinn dem zu geben und dafür die Verantwortung zu übernehmen für diese Sinngebung. Das ist das aus meiner Sicht Beste, was man machen kann im Umgang mit bleibender Ungewissheit. Und ja, das ist dann, das klingt alles leicht, gell? Wenn man drinsteckt, ist man immer und so voller Ambivalenz und so weiter. Und ich finde, diese Unsicherheiten sollte man sogar zeigen.
Ja, sehr
Und
schön.
trotzdem die Verantwortung für die Entscheidung übernehmen.
Ja. Du hattest es schon angesprochen, das passt ja sehr gut in Organisationen zu Führungsaufgaben oder zur Führungsverantwortung und auch dem Dilemma, dem die Führungskräfte häufig ausgesetzt werden. Ich würde da gerade noch ein bisschen nachfragen wollen. Also, wenn wir jetzt mal überlegen, was sind so vielleicht aus der hypnosystemischen Sicht so Implikationen oder auch vielleicht wesentliche Elemente, wo du sagen würdest, die würde ich eigentlich jeder Führungskraft verschreiben, da könnte sie sich und ihrer Umwelt das Leben ein bisschen leichter machen. Vielleicht fallen dir da welche ein und ich gebe noch einen Schwierigkeitsgrade dazu. In meinen Kontexten kriege ich ganz oft zu hören, ja, Nadine, das ist ja alles gut und schön, aber in unserer Organisation, da sind wir noch nicht so weit. Wir haben noch nicht den Reifegrad, da sind wir noch nicht anschlussfähig für solche Experimente. Ne? Also da kommen tendenziell eher so ein bisschen Abwehrmechanismen hoch. Ne? Also ich gebe das auch noch mal mit auf
Ja,
den Weg.
ja. Ja, ich finde es auch so, gell, so ist es nicht. Ich respektiere das, wenn das gesagt wird, aber glauben tue ich es nicht. Von vornherein. Also von wegen Reifegrad oder sowas. Das ist eine Frage, wie man angesprochen wird und wie man sich selber verhält, so in der Form. Nicht, da ist nicht ein Reifegrad da und da ist er noch nicht da, wie bei der Traube. Die braucht halt noch mehr Sonne, bevor sie dann reift oder so ähnlich, sondern das ist etwas, was in der Interaktion entsteht, so in der Form. Aber was dabei halt wichtig ist, zum Beispiel gerade bei Führungskräften ist, also da greife ich jetzt mal ein bisschen zurück oder ein bisschen weiter, jetzt sind wir wieder bei Heinz von Förster und ähnlichen Leuten, die sogenannte Theorie des Beobachters oder Kybernetik zweiter Ordnung. Da ist doch heute ganz klar in der Hirnforschung, ist das sowas von trivial, dass man da kaum noch darüber redet, dass man praktisch nicht sehen kann, wie es wirklich ist. Niemand, auch eine Führungskraft natürlich nicht. Wenn die dann aber so tut, als ob sie wüsste, wie es objektiv wirklich ist, dann ist sie schon auf dem falschen Pfad, weil das gibt's gar nicht. Ne? Das fängt schon an bei Mitarbeitergesprächen, wenn man zum Beispiel einen Mitarbeiter, wenn man denn irgendwie, man sagt, hey, das ist nicht so gut gelaufen bei dir oder sonst was in der Form, dann, ich kann es natürlich an quantifizierenden Zahlen, an irgendwelchen Zahlen festmachen eventuell. Aber vielfach ist ja so, dass das einfach Ermessensspielräume sind, die sich beziehen auf Kriterien, die vielleicht bei der Führungskraft andere sind als bei Mitarbeiter zum Beispiel. Also müsste immer schon fängt es damit schon an, dass der Mitarbeiter hören sollte in Ich-Botschaften von der Führungskraft. Ich erlebe das so, ich schätze das ein und ich in meiner Rolle übernehme die Verantwortung, dann das und das von dir zu erwarten. So. Dann kann der, weil sonst kommt es immer gleich zu diesen fundamentalistischen Sachen. Nein, Sie sehen es falsch. Nein, Sie sehen es falsch. Und da sind wir einfach ab vom Muster. Und dann wird immer zum Schluss irgendjemand entwertet sein. Und das ist das, was nachher zu innerer Kündigung, zu was weiß ich. Also müsste das in Ich-Botschaften laufen. Und da muss die Führungskraft die Verantwortung für ihre Einschätzung, nicht für die objektive Wahrnehmung. Die gibt es nicht. Die Einschätzung übernehme. Und dann kann man daraus ableiten, was machen wir jetzt als Erwartung damit aus. So. Aber da fängt schon an, ne, bei solchen Dingen, dass man dann eben immer von dieser Selbstverantwortung desjenigen, der etwas beschreibt und der etwas beurteilt, ausgeht. Das ist eine Aussage über den Beurteilenden, weniger über den, der beurteilt wird oder über die, die beurteilt werden. Und das wird aber bei uns sehr oft nicht so gemacht, weil die Legitimation für die eigene Position, die leiten die meisten Leute ab, so haben sie es halt gelernt in unserer Kultur, dass es mache über, ich sehe, wie es da drüben echt, echt wirklich ist und deswegen kann ich daraus die Legitimation ableiten, ich erwarte das und das und das ist einfach, stimmt nicht in der Form. Aber wenn ich das in dieser Form mache, ist meine Erfahrung, zum Beispiel in meiner eigenen Führungsarbeit, dass das eher überzeugender, kongruenter wird und mehr Kooperation und mehr auch Loyalität wechselseitig und Gruppenzusammenhalt bringt, wenn die Leute klar sehen, hey, der versteckt sich nicht hinter irgendwie einer objektivierenden Behauptung, sondern übernimmt Verantwortung für das, was er da tut. Und insofern ist das eigentlich eher eine Stärkung für die Organisation, wenn man das so macht.
Ja, ganz wunderbar, danke.
Ja, wow. Time flies when you're having fun. Ne? Wenn der, wie der Amerikaner so sagt, wir sind hier so an so spannenden Themen dran. Ich könnte noch 5 Fragen dazu stellen, die in die Richtung Führung, Organisationen gehen. Ich möchte jetzt aber mal eine Frage ins Spiel bringen, die ein Hörer von uns mit eingespielt hat, die ich auch ganz spannend finde. Und zwar hat er gesagt, fand ich auch eine nette Bemerkung, Hypnosystemik ist ja ein Integrationsmodell, so hat er es genannt.
Ja.
Und die Frage, Gunther, die er stellt, ist, hast du vor in nächster Zeit weitere Ideen, Vorgehensweisen, Ansätze, neue Modelle in oder bist gerade schon dabei, in dieses Modell des hypnosystemischen Arbeitens zu integrieren? Oder wo, an welchen Forschungsprojekten bist du sozusagen da vielleicht auch dran?
Also an mehreren Aspekten. Zum einen, da hat er natürlich recht, wenn er das sagt mit dem Integrationsmodell. Das war von Anfang an mein Ziel. Irgendwie alles, was, also ich fange mal so an. Das zentrale Thema der ganzen Hypnosystemik ist eine systematische und auch wissenschaftlich gut begründbare Vorgehensweise, um schon im individuellen Erleben das Wechselspiel zwischen intuitiven, unwillkürlichen Prozessen und kognitiven bewussten Prozessen so detailliert wie es geht abzubilden und daraus Chancen zu machen, Interventionschancen. Das wiederum dann in systematischen Blick auf die interaktionellen Wechselwirkungen zu bringen. Immer geht es um Zirkularität, intern, aber genauso in Interaktionen mit anderen Menschen und natürlich dann in Organisationen, so irgendwie. Und alles, was diesem systematischen Erforschung der Kooperationsprozesse schon im Individuellen zwischen intuitiven, unwillkürlichen und willentlichen Prozessen dient, dann in Interaktionen wieder auf der gleichen Ebene und in Organisationen. Alles, was dem dient, sollte integriert werden. Und deswegen habe ich natürlich jetzt auf der Coaching-Ebene, auf der psychotherapeutischen Ebene natürlich genauso, da ist da gar kein Unterschied, sehr früh auch mit körpertherapeutischen, musiktherapeutischen, kunsttherapeutischen, aber anderen Sachen, ich habe zum Beispiel so die Klopftechniken, die heute jetzt immer populärer werden, mal dann ja, vor 24, 25 Jahren aus USA dann hierher geholt und die dann populär gemacht und so weiter und viele andere Sachen auch. Und da bin ich in der Zwischenzeit dabei, sogar solche auditiven Sachen, wie zum Beispiel mit Klängen, mit Klanginterventionen und so weiter, mit allen möglichen, mit symbolischen Interventionen und so weiter, weitere Interventionsrichtungen auszubauen und auch mit Ritualgestaltung so irgendwie. Und das bin ich gerade so dabei, da bin ich aber noch nicht so richtig sicher, wie man das optimal in Organisationen reinbringen kann. Aber Ritualgestaltungen, letztlich ist eine Organisation sowieso eine Ansammlung von Ritualen, so. Und da kommt es aber darauf an, welche Rituale und welche Kommunikationsformen bei den Ritualen am ehesten Kompetenzaktivierung, Potenzialentfaltung bringt. Schon individuell und in Wechselwirkungen. Und da sind wir dran und so, da experimentiere ich ständig mit irgendwas rum und so weiter. Und auch immer im Selbstversuch. Im Moment mache ich zum Beispiel viel mit so Klangsachen, hochspannend. Weil wenn ich dann nur mit Klängen und so weiter arbeite, da kriege ich plötzlich einen ganz anderen Zugang zu schlummernden Kompetenzen, die vorher gar nicht da waren. Da wird es weiter, da wird es flexibler, da kriege ich andere Ideen. Bloß wenn ich ein bisschen mit Klängen so irgendwie Resonanz auf allen Sinnesebenen und nicht nur individuell, sondern da natürlich auch das Interessante ist, nicht nur das Individuelle, sondern vor allen Dingen dann, hat ja schon der Martin Buber gesagt, das Ich entsteht in der Begegnung mit dem Du. Und das kann man natürlich auf Organisationen übertragen. Und da ist halt so mein Traum, dass man Organisationen mal so aufbauen könnte, dass alle diese Sinnesebenen und weit übers Rational-Kognitive hinaus, weil das ist der langsamere und schwerere Teil der gesamten Dynamik, all diese Möglichkeiten des Zusammenwirkens in Gang setzen kann mehr. Und also ich kann es jetzt gar nicht konkreter sagen, aber das sind so die Rumträumereien und so.
Sind gespannt. Bei Ritualen bin ich sofort dabei. Ja, ich frage mich gerade, ob wir vielleicht mal das Format wechseln vom Speed Dating. Wir haben jetzt relativ schnell dir ein bisschen Druck gemacht, hier immer mit den 2 Minuten. Aber ob wir uns vielleicht in unserem Überraschungsformat, da lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit für eine Fragestellung, ob wir vielleicht mal kurz das Format wechseln wollen. Hättest du Lust, Gunther? Nee, guck jetzt, der Jürgen, der hat noch ungefähr 25 Fragen wahrscheinlich.
Ja, und eine die mir aufgetragen wurde, unbedingt zu stellen. Und ich finde, die wäre auch angemessen, die noch am Schluss dieses Speed-Dating-Formats noch mit einzugeben, weil sie dir, Gunther, auch die Gelegenheit geben würde, und dann bin ich sofort dabei, Nadine, bei deinem Vorschlag, weil sie dir, Gunther, nochmal die Gelegenheit geben würde, auf die Neugründung der hypnosystemischen Gesellschaft mal kurz einzugehen. Mhm. Da ist eine Frage aufgetaucht von einem Hörer, der gemeint hat, ob die neu gegründete hypnosystemische Gesellschaft auch Normalsterblichen, also nicht nur Trainern und Beratern, Möglichkeiten für Mitgliedschaft und Mitarbeit geben würde und wie das dann aussehen könnte und was man tun muss oder kann, um mitzuwirken.
Ja klar, natürlich. Also überhaupt kurz zur Geschichte. So, ich wollte das ursprünglich gar nicht, habe dann aber von verschiedenen Leuten immer wieder Rückmeldungen gekriegt, zum Teil auch übrigens aus Erfahrungen im DBVC, wo sich dann manchmal Institute schon beworben haben. Wir haben da immer so einen Qualitätsstandard im Deutschen Bundesverband Coaching. Da wird es dann immer geprüft, ob die Leute da, die sich dann ausgewiesen haben, ja, wir machen Hypnosystemik. Und die Leute, die das dann angeschaut haben vom DBVC, mir dann gesagt haben, also Gunther, das ist alles heiße Luft gewesen, wo jemand unter diesem Label fahren will, um sozusagen ein bisschen die Sahne abzuholen, aber überhaupt nichts bietet. Und dann, das habe ich in den letzten Jahren schon öfter gehört, dass da Leute, einerseits hat mich das ja gefreut, als ich das Konzept damals entwickelt habe, vor 45 Jahren, da haben mir Leute gesagt, lass den Titel schützen, wollte ich aber nicht. Ich wollte, dass das halt sich verbreitet. In der Zwischenzeit habe ich schon manchmal gedacht, oh, hätten wir es doch machen sollen, weil jetzt alle möglichen, es gibt tolle Angebote von Leuten, die, wo ich sagen kann, Hochachtung, was die daraus gemacht haben. Aber es gibt halt auch Leute, die dann einfach nur das für ihre persönlichen Zwecke und mit einer Haltung, die überhaupt nicht dem entspricht, was ich unter hypnosystemischer Haltung verstehe, auch so firmieren und dann unter diesem Segel laufen. Und um da die Qualitätssicherung ein bisschen besser zu gewährleisten, das hatte sich ja schon beim DBVC bewährt, den hatte man 2005 damals gegründet, um so ein bisschen Qualitätsstandard ins Coaching reinzubringen. Und ich glaube, das hat sich in der Zwischenzeit da ganz gut bewährt im DBVC. Und nach diesem Modell haben wir dann gedacht, na ja, gut, da können wir das mal machen, dass man einfach so, also mir geht es da überhaupt nicht darum, irgendwie was zu verdienen oder sonst was, das interessiert mich gar nicht, sondern dass die Qualitätsstandards und so was wie eine Haltung, der hypnosystemische Ansatz, der hat ja nicht nur x verschiedene Interventionsstrategien, der basiert auf einer bestimmten Haltung, der Würdigung, der Einzigartigkeit der Leute, des Respekts vor der eigenen Entscheidung des anderen und so weiter und der achtungsvollen, multikulturellen Neugier, könnte man sagen. Und eben auch der Auffassung, dass zum Beispiel ein Coach oder ein Berater nicht weiß, wie es wirklich richtig ist, sondern eher als Fragender unterstützend wirken kann, mit großem Respekt vor der autonomen Entscheidung der Leute. Und solche Sachen, die möchte ich gewährleistet wissen. Und dafür haben wir dann diese hypnosystemische Gesellschaft mal initiiert. Sie ist im Moment erst so richtig im Aufbau. Also ich kann es noch gar nicht hundertprozentig sagen, aber sicher ist, dass natürlich alle möglichen, wer Interesse hat daran, so, wir wollen dann eben das als ein Forum machen für einen Austausch, das soll sich auch weiterentwickeln, ne? Aber auf der Basis dieser Annahmen, die ich vorhin so gesagt habe, mit der Achtung und der Würdigung und so weiter. Also, aber da, wenn man da so ein Feld schaffen könnte, wo sich gegenseitig die Leute bereichern über Ideen, über Weiterentwicklungen, das soll ja gerade nicht statisch sein und so weiter, das fände ich toll. Und das sind natürlich alle möglichen Leute willkommen. Da werden auch mal, jetzt wird ja im Dezember machen wir wieder so einen Online-Kongress, insbesondere für Coaching und Beratung und Organisation. Da bist du ja auch dabei, Jürgen. Und dann nächstes Jahr wollen wir einen Kongress mal anfangen. Einfach mal probieren, ob da Resonanz ist. Ich weiß ja auch nicht, ob da Resonanz ist, aber es war ein Versuch wert. Und da sind alle möglichen Leute herzlich willkommen. So wie es jetzt ausgeht, gibt es dann so erstmal so eine Art assoziierte Mitgliedschaft für Leute, die gerade reinkommen und nach einiger Zeit können die dann auch stimmberechtigte Vollmitglieder werden oder sowas. Aber das sind wir gerade noch am Ausprobieren, wie das alles geht.
Das war schon der erste Teil unseres Podcasts mit Gunter Schmidt. Im zweiten Teil werden wir zu unserem gewohnten Überraschungsformat zurückkehren. Nadine und ich werden Fragen mitbringen, die Gunter im Vorfeld nicht kannte und wir beide auch nicht, und sie wieder von verschiedenen Seiten beleuchten. Ein Danke wie immer an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eingeschalten habt. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch wieder ein Stück neugierig machen konnten und ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn es heißt:
Selten so gedacht.
Last but not least.
Dem begabten Unglücksaspiranten sollte es nicht schwerfallen, seine Jugend als das unwiederbringlich verlorene goldene Zeitalter zu sehen und sich so ein unerschöpfliches Trauerreservoir zu erschließen. Paul Watzlawick in seinem Buch Anleitung zum Unglücklich sein.